Ich möchte Ihnen unseren Gast heute Abend vorstellen, Markus Hinz. Er ist Physiker und arbeitet in der Medizintechnik. Und dann hat er Bücher geschrieben, von denen wir hier im Haus zu Anfang September letzten Jahres zum ersten Mal gehört haben. Und das hat uns sehr, sehr angesprochen, diese Suche, was haben die Erfahrungen, die Menschen mit Nahtoderlebnissen zu berichten haben, zu tun, eventuell mit dem, was in der Physik heute verstanden wird. Und wir waren sehr froh, dass Herr Niems sich bereit erklärt hat zu kommen. Leider musste er dann einmal absagen im Februar, aber jetzt hat es geklappt. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Wir haben den heutigen Abend früher angesetzt, weil Herr Niems noch um kurz vor 10 wieder nach Hause fahren wird. Wir werden den heutigen Abend pünktlich um 9:30 enden, deshalb etwas vorher Zeit. Er wird jetzt etwa 75 Minuten seinen Vortrag geben, dann machen wir eine kurze Pause, um dann auch möglichst viel Raum für Gespräch zu haben. Und daran ist er ganz stark interessiert, was Sie mit ihm im Gespräch bewegen. Also, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Morgenthaler. Zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen und bei Ihrer Frau bedanken, dass Sie mich hier eingeladen haben nach Stuttgart in diese schöne Einrichtung. Ich habe vorhin eine kleine Führung bekommen. Ein sehr schönes Juwel, was Sie hier mitten in Stuttgart zur Verfügung haben, dieses Forum 3. Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie können sich denken, für einen Autor ist es immer das schönste Kompliment, was Sie jemandem machen können, wenn Sie in einer so großen Zahl einer Lesung bzw. einem Vortrag zuhören. Herr Morgenthaler sagte schon, ich musste leider einen Termin Anfang Februar hier absagen. Es war der einzige Termin, den ich im letzten Winter aufgrund von Krankheit absagen musste. Umso mehr freut es mich, dass ich das heute nachholen kann. Und auch für Sie, denke ich, ist es vielleicht sogar besser, wenn wir den Vortrag heute machen, denn in den letzten Monaten hat sich sehr viel bewegt. Es haben sich neue Gedanken auch in mir geformt. Und es wird heute die erste Veranstaltung sein, wo ich auch einige dieser neuen Gedanken Ihnen mitteilen möchte. Tatsächlich ist es so, dass die Diskussion, die sich nach einem solchen Vortrag ergibt, allgemein sehr, sehr spannend wird, auch für mich sehr spannend wird, die Fragen, die Sie haben, die mich selber beschäftigen. Ich bin schon dabei, ein drittes Buch inzwischen zu schreiben und viele dieser Gedanken, die ich sammle auf solchen Vorträgen, fließen auch in diese Bücher mit ein. Ja, so viel zur Vorbemerkung. Vielleicht noch ein paar einleitende Worte zu dem, was uns heute erwarten wird. Es ist sicher ein etwas ungewöhnlicher Vortrag, das schicke ich vorne weg. Und möchte eine Sache betonen, weil das manchmal etwas missverstanden wird. Ich bin Physiker, das ist richtig, aber heute Abend spreche ich zu Ihnen nicht in erster Linie als ein Physiker oder als ein Naturwissenschaftler, sondern als ein Mensch. Und das, was ich zu erzählen habe, beziehungsweise was die Lucy Ihnen gleich berichten wird, das sind im Grunde Hinweise auf so etwas wie ein Leben oder eine Existenz nach dem Tod. Es sind aber keine Beweise. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also all das, was Lucy heute erzählen wird, weist darauf hin, dass es irgendetwas gibt, was uns nach dem Tod erwartet. Aber es lässt sich nicht schlüssig in dem Sinne beweisen. Ich möchte Sie einfach bitten, die Gedanken, die Lucy Ihnen mitteilt, einfach mal auf sich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, kritisch zu hinterfragen, das ist ganz wichtig. Jeder, der heute oder jede, die heute anwesend ist, möge bitte all das selber kritisch hinterfragen, hinterdenken. Könnte das so sein? Ich halte zurzeit sehr, sehr viele Lesungen, auch vor vielen jungen Menschen, zum Beispiel in vielen Schulen. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir frei sind für die Gedanken anderer, dass wir uns andere Gedanken, uns versuchen, in andere Gedanken hineinzuversetzen, dass wir eben diese auch hinterfragen, dass wir möglichst keine Vorbehalte haben, wenig Vorurteile haben, dass wir aber nichts vorbehaltlos übernehmen. Auch das, was die Lucy hier heute erzählt. Sie dürfen gerne all das, was angesprochen wird, am Ende des Vortrages oder nach der Diskussion wieder verwerfen. Ja, wenn Sie der Meinung sind, das ist doch etwas zu gewagt. Ja? ist etwas zu spekulativ, dürfen Sie es gerne wieder vergessen. Aber vielleicht gibt es doch den einen oder die andere, die meint, so ganz abwegig ist das vielleicht nicht. Vielleicht lässt sich doch das eine oder das andere in ein eigenes Weltbild übernehmen. Da wir relativ viel heute Abend uns vorgenommen haben, es geht einerseits um Naturwissenschaft, Physik, es geht um etwas Philosophie, es geht um, Morgenthaler sagte schon, Nahtodberichte, Sterbeforschung, es geht aber auch um Religion. Weil es relativ umfangreich ist, habe ich mir einen kleinen roten Faden überlegt, der uns heute durch diesen Vortrag begleiten wird. Und zwar beginnt die Lucy recht harmlos mit einer Wette. Sie wird mit Ihnen gleich eine Wette abschließen und möchte Sie auf diese Weise motivieren zu diesem doch sehr spannenden Thema. Dann kommt Albert Einstein. Und zwar möchte ich Ihnen die wichtigsten Gedanken aus der Relativitätstheorie vermitteln. Aber Sie brauchen keine Sorge haben. Es gibt keine Formeln, es gibt keine Gleichungen. Ich hatte, ich weiß nicht, wer es gehört hat, im März hier ein Interview mit Wolfgang Heim im SWR 1, SWR 1 Deutsche. Und auch da war die Frage, wenn ich solche Themen anspreche, auch meine Bücher schreibe, ist es allgemein verständlich? Ich verspreche Ihnen ja. Ich gehe davon aus, dass Sie alle das nachvollziehen können, was ich hier präsentiere, weil ich eben versuche, mit Bildern, und zwar mit bewegten Bildern, Ihnen das zu erläutern. Sogar wir haben heute Abend hier einen großen Vorteil mit der Leinwand und mit dem, was Sie hier gleich sehen werden. Wenn sich die Bilder bewegen, kann man sich vieles viel besser vorstellen, als wenn Sie zum Beispiel ein Buch haben. Ja? Das Buch vermittelt sicherlich die gleichen Inhalte, aber die Bilder sind halt gedruckt, da bewegt sich nichts und es ist manchmal nicht so leicht, Dinge anschaulich zu erklären, wenn Sie nur gedrucktes Papier haben. Dann wird es aber richtig spannend, denn wir wollen uns eine ganz wichtige Frage stellen. Was würde denn passieren, wenn wir die Möglichkeit hätten, uns so zu bewegen wie das Licht, wenn wir praktisch mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum fliegen. Wie würde das Universum für uns aussehen? Darüber kann man sich zumindest Gedanken machen und das wollen wir heute Abend tun. Und zum Schluss spanne ich dann den riesengroßen Bogen tatsächlich zur Religion. Da werden dann auch noch so Begriffe wie die Seele und die Schöpfung eine Rolle spielen. Ja, jetzt wollen wir uns aber dieser Lucy zuwenden. Lucy, das soll heute Abend unsere kleine Reiseführerin sein. Für mich ist die Lucy ein wissensdurstiges Mädchen. Ein Mädchen, das viele Fragen stellt und nicht locker lässt, bis es endlich am Ziel angekommen ist. Eigentlich ist ja Lucy ein Allerweltsname. Er leitet sich ab vom lateinischen Wort Lux, auf Deutsch das Licht. Damit will ich sagen, jeder von uns könnte eigentlich diese Lucy sein, an die ich gleich das Wort übergeben möchte. Ein kleines Geheimnis möchte ich aber noch verraten vorneweg. Lucy ist immer gut für Überraschungen. Seien Sie also bitte auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass auch Sie gleich ins Staunen kommen, wenn Lucy uns ihre neuen Gedanken offenbart. Doch nun genug der Vorrede. Lucy, dein Auftritt beginnt. Darf ich mich kurz vorstellen? Ich bin die Lucy, eine junge Wissenschaftlerin mit einer neugierigen Nase, die dich gleich auf einer erlebnisreichen Reise zum Ursprung von Raum und Zeit begleiten möchte. Dabei werden wir viele unterschiedliche Wissensgebiete und Kulturen passieren, um schließlich etwas mehr über unser Dasein, vielleicht über die Seele und die Schöpfung zu erfahren. Bitte störe dich nicht an meinem Du, sondern antworte mir ganz ehrlich, wenn es wirklich so etwas wie ein Jenseits gibt, worüber wir gleich gemeinsam philosophieren wollen, glaubst du dann ernsthaft, dass wir uns dort gegenseitig siezen? Ja, worum geht es? Ich beginne mit einem Zitat aus einer solchen Nahtoderfahrung. Und zwar stammt das Zitat von einer Person mit dem Namen Craig.
Craig wäre einmal fast ertrunken. Er hatte das Glück, dass ein Freund dabei war, der ihn ins Leben zurückgeholt hat. Und Craig hat nach dieser Erfahrung Folgendes berichtet. Es war wie ein Tunnel. Ich schien immer schneller zu werden. Ich hatte ein Gefühl, als würde ich mich mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses Dunkel bewegen. Und ganz weit weg in der Ferne sah ich einen kleinen Lichtpunkt, der allmählich größer zu werden schien. Irgendwie wusste ich, dass das mein Ziel war. Das ist eine ganz typische Nahtoderfahrung, ein Erlebnis, was jemand hat, wenn er dem Tod sehr nahe gekommen ist. Ich möchte diesen Begriff der Nahtoderfahrung mal versuchen, etwas zu definieren. Was ist das eigentlich, eine Nahtoderfahrung? Wir verstehen unter einer solchen Erfahrung ein Phänomen, das auftreten kann, wenn jemand für begrenzte Zeit dem Tod sehr nahe kommt. Vielleicht sogar in den Zustand des klinischen Todes gerät. Herzstillstand zum Beispiel. Dann aber das Glück hat, reanimiert zu werden, weil ein Sanitäter oder ein Freund, ein Rettungsarzt rechtzeitig zur Stelle ist. Es gibt verschiedene Auslöser für Nahtoderfahrungen. Zum Beispiel ein schwerer Unfall oder ein Herzinfarkt oder auch Komplikationen bei einer sehr schweren Operation. Wichtig ist, dass nicht alle Patienten, die eine solche einen Herzinfarkt oder einen Unfall haben, dass nicht alle Patienten von einer solchen Erfahrung berichten. Aber wenn sie davon berichten, dann tauchen oft ähnliche Elemente auf. Wir finden zum Beispiel sehr häufig ein außerkörperliches Erlebnis. Diese Menschen beschreiben, sie würden ihren Körper verlassen. Oder wir finden eine schnell ablaufende Lebensrückschau. Die Menschen haben das Gefühl, dass ihr ganzes Leben noch einmal an ihnen vorbeizieht. Oder was auch recht häufig ist, ein solches sogenanntes Tunnelerlebnis mit einem hellen Licht am Ende dieses Tunnels. Nun, ich bin Naturwissenschaftler und es hat mich eine Sache sehr stutzig gemacht und das ist einer der Punkte, die auch heute Abend jetzt neu ist bei meinen Vorträgen, auf die ich eingehen möchte. In den letzten Jahren nimmt das Interesse wieder stark zu an solchen außerkörperlichen Erlebnissen oder Nahtoderfahrungen. Wer ein bisschen sich mit der Materie beschäftigt hat, weiß, dass in den 70er Jahren Raymond Moody, ein Amerikaner, diesen Begriff der Nahtoderfahrung eigentlich geprägt hat. Er war der Erste, der solche Menschen wirklich wissenschaftlich untersucht hat, dokumentiert hat, was da passiert ist, Berichte gesammelt hat und veröffentlicht hat. Aber in den 80er, 90er Jahren ist das Thema ziemlich attackiert worden, seitens der Schulmedizin vor allen Dingen, seitens vor allem der Neurologen, also Wissenschaftler, die häufig mit dem Ansatz herangehen, dass wir im Grunde unser Gehirn zur Verfügung haben, das Bewusstsein, und wenn dieses Gehirn abstirbt, weil zum Beispiel kein Sauerstoff mehr da ist, dann spielen einfach die Gedanken verrückt. Nun, was ich bemerkt habe, dass in den letzten Jahren, ich habe Ihnen mal hier drei Publikationen genannt, es wirklich hochrangige Wissenschaftler gibt und auch hochrangige Zeitschriften, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel haben wir hier 2001 einen Kardiologen aus Holland, Pim van Nommel, der eine Studie gemacht hat mit über 300 Herzinfarktpatienten in den Niederlanden und der zu dem Schluss gekommen ist, dass weder Halluzination noch Sauerstoffmangel für solche Nahtoderfahrungen verantwortlich sind. Dann haben wir hier einen Schweizer Neurochirurgen, 2002, der eine Patientin, und zwar eine gesunde Patientin, untersucht hat. Er hat ihr einen elektrischen Stromstoß im Gehirn verpasst, also mit einer Elektrode, und hat damit auch ein außerkörperliches Erlebnis ausgelöst, hat damit auch im Grunde nachgewiesen, dass nicht der Sauerstoffmangel für diese Erlebnisse verantwortlich ist, denn diese Patientin war, wie gesagt, bei vollem Bewusstsein, sie hatte keinen Sauerstoffmangel, trotzdem hatte sie das Gefühl, den Körper zu verlassen, aufgrund eines elektrischen Reizes. Und was vielleicht einige von Ihnen noch im Gedächtnis haben, im letzten Herbst, August, September,
ging es durch die Tagespresse auch hier in Stuttgart. Da hat ein schwedischer Wissenschaftler, der Herr Ersson, publiziert, dass sich mit einem speziellen Trick, und zwar mit einer Videoprojektion, auch solche außerkörperlichen Erfahrungen künstlich erzeugen lassen. Und bevor ich Ihnen dieses letzte Experiment gleich vorstellen werde, möchte ich mal Ihre Aufmerksamkeit auf diese Zeitschriften hier lenken. Die habe ich rot gekennzeichnet. Das ist einmal The Lancet. The Lancet ist eine der wichtigsten Fachzeitschriften in der Medizin heute. Und die beiden anderen, Nature und Science, sind die höchsten Fachzeitschriften, die wir in den Naturwissenschaften haben. Es ist sehr, sehr schwierig, eine Publikation in diesen Fachzeitschriften angenommen zu bekommen. Die müssen durch viele Gutachter hindurch. Das alleine zeigt schon, dass das Thema ernst genommen wird und dass sich eben weltweit wieder Menschen damit auseinandersetzen. Ich möchte dieses letzte Experiment Ihnen heute erstmalig hier auch in meinem Vortrag erläutern, weil es in meinen Augen sehr wichtige Hinweise auf das Weitere geben wird, womit wir uns heute beschäftigen werden. Wir sehen hier den Experimentator, wir sehen hier eine Versuchsperson. Und diese Versuchsperson hat eine spezielle Brille auf. Und zwar ist das eine Videobrille und hinter der Person sehen Sie zwei Kameras. Diese Person sieht sich von hinten, da sind zwei Kabel dran, und zwar das linke Auge sieht das Bild von der linken Kamera und das rechte Auge sieht das Bild von der rechten Kamera. Sie müssen sich also vorstellen, Sie sitzen irgendwo und Sie sehen sich von hinten. Und zwar sehen Sie aber nur Ihren Kopf, ja? Wenn Sie mal die Kameras anschauen, Sie sehen nur hier den oberen Bereich von hinten. Das Merkwürdige war, als nun Herr Ersson seine Versuchsperson an der Brust berührt hat, und zwar hier mit so einem Plastikstift, hat er ein bisschen hier vorne die Person berührt und hat außerdem mit einem zweiten Plastikstift unterhalb der Kameras die Luft berührt. Ja? Sie können sich ja hier vorstellen, hier haben wir praktisch zwei künstliche Augen und darunter haben wir einen künstlichen oder virtuellen Körper. Ja, zum Beispiel hier haben wir den Bauch, hier unten haben wir die Beine. In dem Moment, wo die Person gleichzeitig, die Versuchsperson und hier unten unterhalb der Kameras in der Luft redet, fangen die meisten Menschen spontan an zu lachen. Warum lachen sie? Weil sie eine ganz bizarre Situation erleben. Sie haben nämlich plötzlich das Gefühl, dass sie gar nicht mehr hier sind, sondern hier. Können wir uns schlecht vorstellen. Wir haben inzwischen in Mannheim seit ein paar Wochen auch diese Geräte zur Verfügung, machen diese gleichen Experimente, stellen sie nach. Wir haben auch eine Version, wie wir das inzwischen verbessern können. Der entscheidende Punkt ist, bevor diese Berührung stattfindet, denkt die Person weiterhin, dass sie hier ist. Erst durch diese mechanische Berührung wird irgendetwas ausgelöst, was es anscheinend dem Bewusstsein dieser Person möglich macht, sich zumindest das Gefühl zu haben, sich hier mitten zu befinden. Es ist nicht so, wie wenn Sie in einen Spiegel schauen. Das hat mich am Anfang selber sehr irritiert. Wenn Sie in einen Spiegel schauen, bewegen zum Beispiel Ihre rechte Hand hoch, dann sehen Sie Ihr Spiegelbild, wie es die linke Hand hochhebt. Wenn Sie die andere Hand hochheben, sehen Sie dort drüben die Hand hoch. Hier sehen Sie sich von hinten und Sie sehen sich tatsächlich aus der Sicht einer anderen Person. Ja? Sie haben das Gefühl, als wären Sie praktisch in diesen Kameras drin und sehen sich aus der Sicht einer anderen Person. Nun, jetzt mag der eine oder andere noch denken, naja, das geht vielleicht nicht so ganz mit rechten Dingen zu oder es ist nur eine Illusion, was da stattfindet. Der eigentliche Hammer kommt noch, das möchte ich Ihnen nicht verschweigen. Und das ist wirklich ein Hammer. Der Herr Ersson hat nämlich einen echten Hammer genommen und hat mit diesem Hammer hier unten in die Luft geschlagen, und zwar da, wo sich praktisch diese virtuellen Beine befinden. Ich habe ja gerade gesagt, hier oben sind zwei Augen, hier ist der Bauch und hier unten können wir uns vorstellen, sind die Beine einer künstlichen Person. Der Witz bei der Sache ist, die Person sieht es aber nicht. Ja? Die Person, ich habe schon gesagt, die sieht sich nur hier hinten am Kopf. Die sieht nicht, was hier unten vor sich geht. In dem Moment, wo der Herr Ersson mit dem Hammer unten in die Luft schlägt, und zwar hier unten, bekommt diese Person am eigenen Bein einen Schweißausbruch, den man objektiv messen kann mit einem Gerät, mit dem man den Hautwiderstand bestimmt. Ja, Sie können praktisch den Hautwiderstand über einen elektrischen Strom nachweisen. Und in dem Moment, wo Herr Erston hier unten in die Luft schlägt, bekommt diese Person, obwohl sie nichts davon sieht, nichts davon spürt, einen Schweißausbruch. Ein in meinen Augen sehr stichhaltiger Hinweis darauf, dass es keine Illusion ist, sondern dass diese Person tatsächlich irgendetwas wahrnimmt, was außerhalb des Körpers passiert ist. Ganz wichtiger Gedanke, denn wenn wir mal zurückdenken, in den letzten Jahrhunderten war immer Bewusstsein irgendwo mit dem Körper verknüpft. Und jetzt kommt aber das, was mich doch sehr stutzig macht. Ich meine, das Experiment, ich habe gesagt, 2007, im letzten Herbst, ist ja veröffentlicht worden. Es ist eine heftige Diskussion entstanden, wie man dieses Experiment nun zu deuten hat. Die Neurologen sagen, die gehen eigentlich mit einer Annahme rein, die in meinen Augen schon mal falsch ist. Und zwar die Neurologen behaupten, das Bewusstsein ist außerhalb des Körpers gar nicht möglich. Ja, Neurologen sagen, Bewusstsein hängt mit dem Gehirn zusammen, mit den Gehirnzellen. Wenn das Gehirn nicht mehr da ist, ist das Bewusstsein weg. Das Bewusstsein kann gar nicht sich vom Gehirn lösen. Wenn man diese Annahme hat, kann man natürlich auch nur ein Ergebnis oder zu einem Ergebnis kommen. Das Ganze ist eine Illusion. Wie auch immer es möglich ist, dass diese Person diesen Hammerschlag gespürt hat, es ist nicht real. Es ist irgendetwas, Gedankenübertragung, Illusion oder sonst irgendwas, was nicht wirklich ist. Lucy, unsere Person, gleich übergebe ich jetzt wirklich das Wort an Sie, Lucy geht mit einem etwas weicheren Ansatz hier heran. Sie geht davon aus, dass Bewusstsein ist möglich außerhalb des Körpers. Und sie beruft sich unter anderem auf solche Nahtodberichte, wo Menschen schildern, dass sie Dinge erlebt haben, die außerhalb des Körpers stattgefunden haben. Ich sehe da jetzt gerade eine Frage. Können wir die Frage hinten anstellen? Oder ist es ganz, eine ganz wichtige
Frage? Ob Sie kurz erklären können, wie der Experimentator den Übergang macht von der Stiftgeschichte zum Hammer. Ich meine, die Versuchsperson sieht ja dann, dass er verschwindet oder verschwindet oder sowas.
Die Versuchsperson sieht wirklich nur sich hier hinten am Kopf.
Ja, klar.
Die Versuchsperson sieht nichts mit von dem Herrn. Die aber hat wirklich
der
auch keinen.
Sieht sie auch nicht im Hinteren.
Wie bitte?
Der Stift sieht sie auch nicht im Hinteren.
Diesen Stift hier unten, also wir haben, das ist leider aus der Veröffentlichung selber nicht klar hervorgegangen, wir haben das Experiment bei uns wiederholt. Es hilft, muss dazu sagen, es hilft, wenn die Person diesen hinteren Stift sieht. Das kann eine zusätzliche Hilfe sein, dass sie das Gefühl hat, leichter sich hier hinten in diesen hinteren Ort zu wähnen. Das mit dem Hammer ist tatsächlich etwas, was die Person selber nicht sieht. Wobei man sagen muss, diese Aufnahme ist natürlich gemacht worden für diese Publikation. Der Experimentator befindet sich tatsächlich während des eigentlichen Experimentes total außerhalb des Blickfeldes dieser Kameras. Und auch der Hammer ist nicht sichtbar für den Patienten. Wir können aber nachher vielleicht auf die Diskussion, ich würde gerne Ihre Fragen, vielleicht wenn Sie die Person ein bisschen zusammen, dass wir die am Ende, wir haben, denke ich, genügend Zeit, über eine Stunde nachher, Ihre Fragen zu beantworten. Der entscheidende Punkt ist, wenn Sie hier mit dieser Voraussetzung in dieses Experiment gehen, dass irgendetwas Geistiges den Körper verlassen kann, dann können Sie natürlich auch zulassen, dass das, was hier erlebt worden ist, wirklich real ist. Dass es eben nicht nur eine Illusion ist. Behalten Sie das bitte einfach mal im Hinterkopf, während wir jetzt in unserem Vortrag fortfahren. Und zwar möchte Lucy Ihnen ja gleich diese Wette vorschlagen. Und in dieser Wette geht es um ein Axiom. Und da möchte ich kurz erläutern, was ist das eigentlich, ein Axiom? In den Wissenschaften haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten, wie wir Erkenntnisse gewinnen können. Zum Beispiel ein solches Experiment. Ja? Wie können wir daraus jetzt neue Erkenntnisse über unser Leben zum Beispiel oder über unser Ich gewinnen? Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen tatsächlich, wie es hier steht, in der Physik Experimente oder in der Biologie. Das heißt, wir beobachten, ja, wir machen Experimente, gehen empirisch vor. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie wir Wissen gewinnen können. Wir können auch Axiome aufstellen. Und ein bekanntes Gebiet ist die Mathematik. In der Mathematik machen wir im Grunde keine Experimente, sondern wir postulieren irgendetwas. Zum Beispiel gibt es in der Zahlentheorie ein sehr bekanntes Axiom, das sagt ganz einfach aus, dass auf jede natürliche Zahl, und zwar sind das die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, dass auf jede dieser Zahlen genau eine weitere Zahl folgt. Also auf die 1 folgt die 2, auf die 2 folgt die 3, auf die 3 folgt die 4. Das ist ein Axiom. Sie können das nicht beweisen. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder dem zustimmen wird. Und genau das ist der Punkt bei einem Axiom. Sie können das nicht weiter hinterfragen. Wir setzen das voraus und können darauf die gesamte Zahlentheorie aufbauen. Und ich denke, Sie stimmen mir auch zu, dass die Mathematik oder die Zahlentheorie, auch wenn viele eine Phobie haben oder ein gewisses Befremden gegenüber Mathematik, dass die Mathematik eine sehr wichtige Wissenschaft ist, dass sie unser ganzes Leben im Grunde heute ja mitbestimmt. Das ganze Geldwesen, Finanzmärkte, alles beruht auf Mathematik. Mathematik ist schon etwas sehr Wichtiges, etwas Logisches, aber beweisen in dem Sinne, also zurückführen auf immer auf andere Aussagen können wir nicht immer. Wir können natürlich Beweise durchführen in der Mathematik, aber es gibt am Anfang immer gewisse Grundannahmen, die wir nicht beweisen können. Und genau das sind diese Axiome. Die finden wir übrigens auch in der Philosophie. Jetzt spreche ich zu Ihnen als Lucy. Lucy hat auch ein Axiom aufgestellt, und zwar: Mit dem körperlichen Tod wird unsere Seele auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, damit sie ins Jenseits übergehen kann. Und damit sind wir schon mittendrin in dem Thema. Dieses Axiom klingt sicherlich für viele erstmal etwas befremdlich oder etwas spekulativ. Und das hängt damit zusammen, dass es natürlich nicht so klar strukturiert ist wie zum Beispiel dieses Axiom aus der Zahlentheorie. Wir haben hier Begriffe drin, die Seele zum Beispiel. Wir haben hier unten das Jenseits. Wir haben also Begriffe, die sich nicht wissenschaftlich in dem Sinn fassen lassen. Weder in der Mathematik noch in der Naturwissenschaft haben wir solche Begriffe wie die Seele oder wie das Jenseits. Trotzdem bezeichne ich das als ein Axiom. Ich möchte damit andeuten, dass ich heute Abend das voraussetze. Sie können natürlich fragen, darf ich sowas voraussetzen? Deswegen habe ich gerade diesen Einstieg mit der Mathematik gewählt. Es gibt gewisse Axiome, die muss man akzeptieren. Sie werden aber vielleicht erkennen am Ende der heutigen Lesung, wenn Sie das einmal akzeptiert haben, dass plötzlich vieles andere, was uns verschiedene Gebiete, und zwar die Religion, genauso wie die Philosophie oder wie die Sterbeforschung erzählen, dass das plötzlich zusammen wunderbar passt wie ein großes Puzzle. Das für mich ist Grund genug zu meinen, da könnte tatsächlich was dran sein. Lassen Sie mich das aber im Einzelnen vielleicht Ihnen erläutern. Wir beginnen mit dieser Wette. Und zwar lautet diese Wette, hängt zusammen im Grunde mit der Lichtgeschwindigkeit. Ich wette, dass sich ausgehend von uns allen, von jedem, der heute hier anwesend ist, etwas naturwissenschaftlich Reales mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum bewegt. Vielleicht frage ich einfach mal ins Publikum, jemand, der das Buch noch nicht gelesen hat, was könnte das sein? Hat jemand eine Idee? Bitte einfach melden. Biophotonen. Oh, da haben wir schon einen sehr speziellen Begriff. Da muss ich erstmal erläutern, was ein Photon ist. Photon ist im Grunde ein Lichtteilchen. Und Biophotonen geht zurück auch auf einen deutschen Wissenschaftler, Herrn Popp, der behauptet hat, dass unser Körper, im Grunde jedes Lebewesen, Licht ausstrahlt. Und zwar die Zellen strahlen Licht aus. So ganz speziell wollte ich das eigentlich erstmal noch gar nicht. Es gibt was viel Naheliegenderes. Also oft kommt zum Beispiel die Antwort Gedanken. Ja? Gedanken können in meinen Augen tatsächlich übertragen werden, aber das Problem ist, dass wir das nicht naturwissenschaftlich messen können oder fassen können. Ich blende einfach mal ein, was ich... Schwingungen, ja. Geht auch schon in die Richtung Energie. Es geht um was ganz Elementares, und zwar um unsere Wärme. Jeder von uns, wir sehen hier zwei Menschen, strahlt Wärme ab. Solange wir leben allerdings nur. Sie sehen hier ein Foto, das ist kein normales Foto, sondern ein Bild mit einer Wärmekamera aufgenommen. Das sehen wir daran, dass zum Beispiel die Haut hier oben am Kopf oder an den Händen rot erscheint. Und überall, wo Kleidung ist, Entschuldigung, jetzt habe ich eins zu weit geblättert, überall, wo Kleidung ist, haben wir blau, gelb oder grün. Eine kühlere Temperatur. Rot heißt eine höhere Temperatur. Tatsache ist, das können wir messen mit einer Wärmekamera, solange wir leben, strahlen wir Wärme ab. Und was ist denn Wärme? Wärme ist physikalisch nichts anderes als Licht. Allerdings nicht sichtbares Licht, sondern infrarotes Licht. Infrarotes Licht hat eine längere Wellenlänge. Wir können es nicht mit den Augen wahrnehmen. Aber wir können es mit einer Wärmekamera messen. Und als Physiker wissen wir, dass alle Lichtwellen, alle elektromagnetischen Wellen, dazu zählt das sichtbare Licht, dazu zählt das Wärmelicht, dazu zählt aber zum Beispiel auch, zählen die Radiowellen, die Fernsehwellen, die Röntgenstrahlen, das sind alles elektromagnetische Wellen. Alle elektromagnetischen Wellen breiten sich in Lichtgeschwindigkeit aus. Also auch die Wärme, die wir abstrahlen, verlässt mit Lichtgeschwindigkeit unseren Körper. Das heißt, wir haben tatsächlich etwas gefunden, nicht die Seele, aber etwas anderes, vorhin fiel ja irgendwo der Begriff Schwingung oder Energie. Tatsächlich geben wir einen Teil der Energie, die wir selber produzieren, mit Lichtgeschwindigkeit ab. Und wenn man es genau nimmt, im Grunde alles, was Stoffwechsel betreibt. Alle Lebewesen, die Stoffwechsel betreiben, wo Energie umgesetzt wird, wo Energie frei wird, diese Energie kann sich mit Lichtgeschwindigkeit von uns entfernen. Vielleicht sind diejenigen von Ihnen, die etwas skeptisch heute Abend hergekommen sind, zumindest jetzt etwas überrascht, dass es nicht so ganz abwegig ist, dass irgendetwas unseren Körper mit Lichtgeschwindigkeit verlässt. Ob das die Seele ist, mag ich erstmal dahingestellt sein lassen. Wobei ich anmerken möchte, dass die Wärme für viele von uns ja doch etwas Positives ist. Heute vielleicht nicht, heute ist ein sehr schwüler Tag gewesen und manche haben zu kämpfen mit der Wärme. Aber Wärme im Allgemeinen assoziieren wir doch gerne mit Zuneigung, mit Geborgenheit, mit Liebe. Vielleicht hängt ja die Seele irgendwie doch mit der Wärme oder mit der Energie zusammen. So viel zum ersten Teil. Und ich leite über zu Albert Einstein, zur Relativitätstheorie. Und da habe ich mir ja schon einiges vorgenommen. Ich habe es vorhin schon erläutert. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Begriffe erläutern aus der Relativitätstheorie. Und da geht es eigentlich immer um Zeit und um Raum. Und ich möchte einfach mal die Frage stellen, was ist denn das eigentlich, Zeit? Wir können zwar auf unsere Uhr schauen, können die Zeit ablesen, aber ich glaube, Sie werden in ein paar Minuten eine ganz andere Vorstellung von Zeit haben, als das, was Sie jetzt noch unter Zeit verstehen. Ich habe mal Literatur gewälzt und versucht, eine Definition für Zeit zu finden. Und zwar eine Definition, die auch naturwissenschaftlich, möchte ich mal sagen, Bestand hat, wo also die meisten Naturwissenschaftler dem zustimmen könnten. Und das ist gar nicht so einfach. Was ist das, Zeit? In meinen Augen hat tatsächlich Albert Einstein die beste Definition gegeben. Albert Einstein hat nämlich behauptet, eigentlich ganz naheliegend, Zeit ist das, was ich auf meiner Uhr ablesen kann. Klingt ganz trivial, aber diese Antwort hat es wirklich in sich. Das bedeutet nämlich, ich lese meine Zeit auf meiner Uhr ab und Sie lesen Ihre Zeit auf Ihrer Uhr ab und Sie da hinten lesen Ihre Zeit auf Ihrer Uhr ab. Jeder kann die Zeit nur für sich definieren. Es gibt gar keine absolute Zeit. Und das möchte ich Ihnen hier erläutern. Oben steht es schon, Zeit ist nur relativ. Wir sehen hier die einfachste Uhr, die wir uns in der Physik überhaupt denken können. Das ist eine Lichtuhr. Die Lichtuhr hat zwei Spiegel. Hier oben ist ein Spiegel. Da unten ist ein zweiter Spiegel und dazwischen fliegt ein Lichtteilchen hin und her. Vorhin hatten wir schon den Begriff Photon. Wir Physiker sagen zu einem Lichtteilchen auch ein Photon. Dieses Lichtteilchen wird immer reflektiert. Ja? Es ist gerade hier unten auf dem Spiegel eingetroffen. Jetzt wird es gleich nach oben weiterfliegen. Dann wird es oben reflektiert und trifft wieder auf den unteren Spiegel. Was macht eine Uhr? Eine Uhr kann ja Zeit messen. In diesem Fall misst sie einfach die Zeit zwischen zwei Ticks. Und zwar immer, wenn das Lichtteilchen unten auf den Spiegel trifft, dann macht diese Lichtuhr Tick. Da sind also keine Zeiger dran und keine Ziffern oder so, sondern einfach nur Tick, 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 jedes Mal, wenn das Lichtteilchen unten auf den Spiegel trifft. Und wir könnten uns ja vorstellen, dass zwischen zwei Ticks zum Beispiel eine Sekunde vergeht. Das ist jetzt einfach eine Definitionssache. Wir haben damit eine ganz einfache Uhr uns konstruiert. Und diese Uhr befindet sich hier in einem Wagen drin, da ist noch eine Beobachterin dabei und die spielt jetzt gleich eine wichtige Rolle. Wenn wir mal hier rechts hinschauen, sehen wir, dass sich nämlich dieser Wagen plötzlich bewegt. Und zwar geht der Wagen von links nach rechts. Schauen wir mal auf das Lichtteilchen. Das fliegt nach oben wieder, wird oben reflektiert, fliegt wieder nach unten
Weil aber die Spiegel sich weiter bewegt haben, das Lichtteilchen immer dazwischen hin und her fliegt, sehen Sie, dass das Lichtteilchen einen etwas längeren Weg zurücklegt. Ja, das muss ja nach oben und nach unten fliegen und außerdem muss es von links nach rechts fliegen. Dieser gestrichelte Weg ist offensichtlich etwas länger als diese durchgezogene Linie. Und das hängt nur damit zusammen, weil sich hier diese Uhr bewegt. In meinem Vortrag, auch in meinem Buch übrigens, sind Farben sehr wichtig. Rot heißt, dieser Wagen, diese Person hier ist in Ruhe. Und zwar können wir uns einfach eine Verkehrsampel vorstellen. Rotes Licht heißt stehen bleiben. Ja? Grün heißt fahren, sich bewegen. Hier, dieser Wagen bewegt sich, die Person bewegt sich. Die Person hier unten, wohlgemerkt, ist wieder eine Beobachterin, die ist in Ruhe. Die schaut sich nämlich an, was da oben passiert. So, und jetzt haben wir schon gleich den ersten Effekt verstanden. Nämlich, das Wichtigste, was Albert Einstein in seiner Relativitätstheorie behauptet hat, war nämlich, dass die Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist. Egal, wo und wie wir das Licht beobachten, es hat immer die gleiche Geschwindigkeit. Also dieses Teilchen hier links fliegt mit der gleichen Geschwindigkeit wie dieses Teilchen. Ja. Aber wir haben ja gerade festgestellt, das Teilchen muss einen längeren Weg hier zurücklegen. Was heißt denn das, wenn Sie die gleiche Geschwindigkeit haben, aber einen längeren Weg zurücklegen müssen? Die Uhr läuft langsamer oder vielleicht erstmal die Stufe vorher. Wir brauchen mehr Zeit für diesen Vorgang. Wenn ich zum Beispiel von Stuttgart heute Abend nach Baden-Baden fahre, muss ich erst nach Karlsruhe mit, sagen wir mal, ich fahre mit dem Intercity mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wenn ich mit der gleichen Geschwindigkeit bis Baden-Baden weiterfahre, brauche ich offensichtlich mehr Zeit, weil die Entfernung länger ist. Also, dieser Vorgang braucht mehr Zeit für die Person hier unten. Wenn er aber mehr Zeit braucht, zum Beispiel nicht eine Sekunde, sondern, sagen wir mal, 2 Sekunden, bis das Teilchen hier unten ankommt, Sie haben gerade schon die richtige Antwort gegeben. Wenn auf meiner Uhr wenn ich praktisch 2 Sekunden brauche zwischen 2 Ticks, dann geht ja meine Uhr offensichtlich langsamer. Ja, für die Person vergeht zwischen 2 Ticks 1 Sekunde. Für die Person hier unten, die sich diese Uhr anschaut, die sich bewegt, geht die Uhr plötzlich langsamer, weil nämlich 2 Sekunden zwischen den Ticks vergangen sind. Also mehr Zeit vergangen ist. Obwohl es ja die gleiche Uhr ist. Das ist ja das Merkwürdige. Es ist die gleiche Uhr, nur einmal wird sie von der Person beobachtet und einmal wird sie von einer Person beobachtet, die sich nicht mit der Uhr mitbewegt. Das ist das Entscheidende. Und schon läuft die Uhr langsam. Jetzt komme ich nochmal auf Sie alle zurück. Viele von uns tragen ja eine Uhr. Albert Einstein würde sagen, solange wir alle in Ruhe sind, und wir sind ja im Moment alle in Ruhe, die meisten sitzen, einige stehen, ich stehe auch, aber wir bewegen uns nicht relativ zueinander, solange gehen unsere Uhren alle gleich. Stimmt vielleicht nicht ganz, der eine hat ein Uhrwerk, was ein bisschen schneller geht, darum geht es jetzt gar nicht. Im Prinzip haben wir die gleiche Vorstellung von Zeit. Wenn jetzt einer plötzlich mit einer hohen Geschwindigkeit hier durch den Saal hindurchfliegt, durchs Fenster hinausfliegt, dann würden die anderen feststellen, dass die Uhr dieser fliegenden Person langsamer wird. Darum geht es. Und das hat eine ganz wichtige Konsequenz, dass nämlich Zeit als solches gar nicht, die gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt keine absolute Zeit. Selbst der Funkwecker, den Sie vielleicht zu Hause haben, wo Sie ja vielleicht der Meinung sind, die Atomuhr, das sei doch die absolute Uhrzeit, muss ich leider heute sagen, es stimmt nicht. Wenn Sie mit einer hohen Geschwindigkeit über die Sendestation der Atomuhr hinwegfliegen, läuft auch diese Uhr für Sie langsam. Im Extremfall möchte ich jetzt schon vorwegnehmen, würden Sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, würde überhaupt keine Zeit mehr vergehen zwischen 2 solchen Ticks. Darum wird es heute Abend gehen. Das war der erste Begriff von Albert Einstein, Zeit. Albert Einstein hat wirklich unsere Vorstellung von Zeit revolutioniert. Ich möchte noch ein weiteres Zitat von Einstein an der Stelle erwähnen. Einstein hat mal gesagt, Zeit ist eigentlich nur eine Illusion, wenn auch eine sehr hartnäckige. Albert Einstein.
Gut, was für Zeit gilt, gilt auch für den Raum. Wie messen wir Raum? Wir haben gerade mit der Uhr, haben wir ja gesehen, können wir Zeit messen. Wenn ich Sie bitten würde, messen Sie mal hier den Raum aus, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Lineal machen oder sinnvollerweise mit einem Metermaß oder einem Zollstock. Entscheidend ist, auch das hat Albert Einstein festgestellt, dass auch der Raum nur relativ ist. Und zwar, wenn wir uns mal wieder hier vorstellen, wir sitzen zum Beispiel auf so einem Lineal drauf, dann bewegt sich ja das Lineal nicht. Das Lineal ist dann für uns in Ruhe, rot gezeichnet. Es hat eine ganz bestimmte Länge. Schauen wir mal hier nach rechts. Und zwar betrachten wir jetzt mal hier oben die rote Person. Die ist jetzt die ruhende Person. Das Lineal ist grün, weil es sich bewegt. Und plötzlich sehen wir, dass das Lineal kürzer geworden ist. Ja? Dieses Lineal, was eigentlich hier noch diese Länge hatte, ist für die ruhende Person kürzer. Auch das geht aus der Einsteinschen Theorie hervor, dass nämlich eine Länge immer kürzer wird. Die schrumpft praktisch, wenn wir uns relativ dazu bewegen. Wenn sich irgendein Objekt relativ zu uns bewegt, erscheint es uns in der Richtung, in der es sich bewegt, kürzer zu sein. Also wir müssen damit aufräumen, mit dieser Vorstellung, irgendwo im Universum gäbe es eine Vorgabe, was Raum und was Zeit überhaupt ist. In dem Zusammenhang fällt mir gerade eine Frage ein, die mir der Herr Heim im März gestellt hatte, hier bei SWR. Der hatte mich gefragt, wie ist denn das mit dem Urknall? Was war denn vor dem Urknall? Was war denn davor? Und da habe ich, glaube ich, geantwortet, also wir gehen davon heute aus in der Physik, dass der Urknall vor ungefähr 13,9 Milliarden Jahren stattgefunden hat. Aber diese Zeit, 13,9 Milliarden Jahre, die gilt für uns heute, aus unserer Sicht. Und für das Licht, was damals im Urknall entstanden ist, was wir heute noch als Hintergrundstrahlung messen können, ist seit dem Urknall überhaupt keine Zeit vergangen. Das ist eigentlich nur relativ, dieser Begriff. Und die Frage, was war davor, die stellt sich für das Licht überhaupt nicht. Für das Licht gibt es gar kein davor oder kein danach. Und ich glaube, so müsste man auch an solche Fragen herangehen. Wir können zwar die Frage stellen, aber eigentlich ist ja Zeit gar nichts Absolutes, gar nicht existent. Es ist im Grunde für uns nur ein Hilfsmittel, womit wir unseren Alltag strukturieren können. Aber wenn wir über solche Dimensionen nachdenken, das gesamte Universum, dann ist die Frage eigentlich sinnlos. Es gibt kein davor. Es gibt keine Zeit davor. Ja, jetzt haben wir über Raum und Zeit gesprochen und es liegt nahe, wenn Raum und Zeit nur relativ ist, dann ist eigentlich alles relativ, was sich irgendwie bewegt. Diese Folie habe ich damals für den Winter vorbereitet, da schneit es noch, wie Sie sehen. Wir können uns aber hier auch Regentropfen vorstellen. Nehmen wir mal an, wir sind hier in Stuttgart irgendwo in der Fußgängerzone, es regnet. Sie sind die rote Person, Sie stehen dort und Sie beobachten, wie die Regentropfen von oben, hier zum Beispiel der rechte Regentropfen fällt senkrecht auf Ihren Kopf. Außerdem sehen Sie eine Freundin, die durch die Fußgängerzone läuft, die bewegt sich auf Sie zu. Wir haben eine senkrechte Bewegung, wir haben eine waagerechte Bewegung. Jetzt haben wir gerade über Relativität gesprochen. Ich möchte mal erläutern an dieser Szene, was Relativität eigentlich bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass diese Bewegungen, die wir hier sehen, aus der Sicht dieser Person auch anders aussehen können. Im Moment sehen wir, dass diese Szene von der roten Sichtweise aus. Jetzt denken wir uns mal, wir seien diese Person. Ich schalte jetzt um. Jetzt ist die Person die ruhende Beobachterin. Sie sieht natürlich, wie die andere Person, die eigentlich irgendwo steht in der Fußgängerzone, sie sieht jetzt, wie die andere Person auf sie zukommt. Natürlich auch alle Häuser und alles andere, was in der Fußgängerzone ist, kommt praktisch für diese Person auf sie zu. Sie sieht auch, wie die Regentropfen auf sie zukommen. Aber wenn wir uns mal die Regentropfen anschauen, gucken wir mal, aus welcher Richtung die Regentropfen fallen. Die Regentropfen kommen plötzlich schräg von hinten. Ich denke, wir haben das alle schon mal beobachtet. Vielleicht geht es etwas besser beim Schneefall. Wenn Sie bei Schneefall unterwegs sind mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit der Straßenbahn, dann haben Sie das Gefühl, dass die Schneeflocken von vorne auf die Windschutzscheibe treffen. Ich sehe auch, wir haben einige Brillenträger heute Abend. Wenn Sie bei Regen laufen, ärgern Sie sich, weil die Regentropfen nicht vor der Brille runterfallen, sondern weil sie eben auf die Brille draufklatschen. ist eigentlich ganz klar, denn Sie müssen natürlich, eigentlich bewegen Sie sich ja. Aber diese Bewegung projizieren Sie in diese Regentropfen hinein und deswegen haben Sie das Gefühl, dass die Regentropfen schräg von vorne kommen. Relativ heißt, für Sie kommen die Regentropfen schräg von vorne. Aber gucken wir mal den rechten Regentropfen an, der fällt für die grüne Person immer noch senkrecht. Schauen Sie mal genau hin. Fällt immer noch senkrecht auf den Kopf und trotzdem für die Person fällt er schräg. Das ist Relativität und das gilt genauso für Raum und für Zeit. Für den einen läuft die Zeit langsamer, für den anderen läuft sie schneller. Für den einen ist der Raum geschrumpft, für den anderen ist er größer. Nun können Sie sicherlich die berechtigte Frage stellen, was hat das mit unserem Thema heute zu tun? Wir haben jetzt gerade über Regentropfen gesprochen, über Schneeflocken, wir wollten ja auch über das Licht sprechen. Nun, auch das Licht bewegt sich. Der Unterschied ist allerdings, das Licht bewegt sich viel schneller als ein Regentropfen. Ich sage Ihnen mal, ich möchte wenige Zahlen heute nennen, aber eine Zahl sage ich Ihnen mal, und zwar die Geschwindigkeit des Lichts. Das Licht hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Kann man sich vorstellen, dass es ungefähr 7,5 Mal um die Erde fliegen könnte in einer Sekunde, wenn es um den Kreis fliegen könnte, ja? 7,5 Mal in einer Sekunde um unsere Erde herum. So schnell ist das Licht. Wer Formel-1-Fan ist, vielleicht gerne in Stundenkilometer rechnet. Formel-1, ein Rennwagen, 300 Stundenkilometer. Ein Passagierflugzeug schafft 1000 Stundenkilometer. Space Shuttle schafft 28.000 Stundenkilometer. Und dann haben wir eine riesige Lücke. Das Licht, wenn ich das umrechne, aber ich habe gerade gesagt, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn ich das in Kilometer pro Stunde ausrechne, komme ich auf einen Wert von über 1 Milliarde Stundenkilometer. So schnell ist das Licht. Und da passiert nun wirklich etwas Merkwürdiges. Und ich habe Ihnen heute ein paar Bilder mitgebracht, die gar nicht so weit weg von hier in Tübingen entstanden sind. Und zwar von der Arbeitsgruppe um Professor Ruder, der ist dort der Direktor vom Institut für Theoretische Astrophysik, ein sehr renommiertes Institut. Und die haben für großes Aufsehen gesorgt vor 3 Jahren, als die in vielen Fachzeitschriften Bilder veröffentlicht haben, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, wenn wir mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs sind. Damals, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Bilder, waren es Bilder aus der Altstadt von Tübingen. Und zwar haben die Wissenschaftler simuliert, dass sie auf dem Fahrrad sitzen und fast mit Lichtgeschwindigkeit durch die Altstadt von Tübingen hindurchfliegen. Ich habe heute in meinem zweiten Buch eine andere Szene ausgewählt, aber die Bilder sind auch in Tübingen berechnet worden mit dem gleichen Programm. Sie sind physikalisch exakt. Und Sie sehen hier den Flug über ein Blumenfeld. Ich habe ein Blumenfeld genommen, weil wir in vielen Nahtodberichten geschildert bekommen, in einer Natur, zum Beispiel über ein Blumenfeld, sich zu bewegen. Und wir sehen hier tatsächlich bei verschiedenen Geschwindigkeiten, hier steht zum Beispiel 75% von C, da muss ich noch erläutern, was C ist. C steht für Celeritas, für die Geschwindigkeit, und in der Physik ist das C die Lichtgeschwindigkeit. Also hier haben wir 75% der Lichtgeschwindigkeit und hier rechts unten haben wir 99% der Lichtgeschwindigkeit. Die Bilder unterscheiden sich im Moment noch gar nicht so arg. Wenn man genau hinschaut, sieht man eine Verzerrung. Und diese Verzerrung kommt dadurch zustande, dass, wir haben vorhin über die Lineale gesprochen, dass die Lineale schrumpfen. Und zwar schrumpfen sie unterschiedlich, in welchen Richtungen wir uns bewegen. Wenn Sie, können Sie mal vorstellen, wenn zum Beispiel dieses Lineal, was hier in der Richtung sich befindet, wenn das plötzlich zusammenschrumpft, dass dann das gesamte Bild verzerrt erscheint. Der Punkt ist aber, wenn wir jetzt mal das Gleiche simulieren, was ich gerade bei den Schneeflocken versucht habe zu erläutern. Ich hatte ja gerade Ihnen gezeigt, wenn wir uns durch den Schnee bewegen, dann haben wir das Gefühl, dass die Schneeflocken schräg von vorne kommen. Und genauso ist es mit dem Licht. Wenn Sie sich praktisch bewegen, und zwar mit einer hohen Geschwindigkeit, dann haben Sie das Gefühl, dass das Licht schräg von vorne kommt. Und wenn man das genauso simuliert wie bei den Schneeflocken, dann kommt folgendes Ergebnis heraus, dass Sie nämlich das Gefühl haben, alles ist um Sie herum schwarz und nur der Punkt, in den Sie hin sich bewegen, also praktisch der Zielpunkt Ihres Fluges, der erscheint hell. Und zwar zunächst mal recht klein. Und wenn Sie dann über das Blumenfeld hinwegfliegen, wird der Punkt größer. Und hier bei 99% haben Sie schon fast das Gefühl, dieses Licht einzutauchen. Es gibt natürlich einen Unterschied zu den Schneeflocken. Die Schneeflocken, die fallen immer nur senkrecht vom Himmel. Das Licht, wenn Sie gerade umgucken, das Licht kommt ja aus allen Richtungen. Und deshalb sehen Sie auch nicht, wie bei den Schneeflocken, nur einen Schrägeinfall, sondern Sie sehen praktisch aus allen Richtungen das Licht kommend. Und das gibt dann genau diesen trichterförmigen Tunnel, praktisch sphärisch, aus allen Richtungen das Licht. Und was Sie da sehen, das ist das gesamte Licht, was hier aus der Peripherie eigentlich auf Sie zukommen müsste. Es wird aber gebündelt. Es wird gebündelt und kommt auf Ihre Augen so, als würde es wirklich von vorne kommen. Und deswegen hat dieser Effekt auch seinen Namen bekommen. Es handelt sich um den Scheinwerfer- oder Searchlight-Effekt. Denn das Licht wird gebündelt wie bei einem Scheinwerfer. Ja, im Englischen Scheinwerfer ist der Searchlight. Und das Licht wird so gebündelt wie bei einem Scheinwerfer. Diese Bilder, wie gesagt, sind berechnet worden aufgrund der Relativitätstheorie, gelten aber nur, wenn sie mit einer so hohen Geschwindigkeit unterwegs sind. Und diese hohe Geschwindigkeit werden wir als Menschen nicht erreichen können. Ich habe vorhin schon gesagt, Space Shuttle, 28.000 Stundenkilometer, das ist noch weit unterhalb hier, weit unterhalb 1%. Wie gesagt, solche hohen Geschwindigkeiten wird es voraussichtlich für den Menschen niemals geben. Vielleicht aber für eine Seele, die den Körper verlässt. Und das ist der Punkt, wo ich jetzt anknüpfen möchte. Ich hatte am Eingang ein Zitat. Sie erinnern sich von Craig, der wäre fast ertrunken. Und der hatte in einem Nebensatz erwähnt, dass er das Gefühl hatte, fast mit Lichtgeschwindigkeit durch einen Tunnel zu fliegen. Wir hatten vorhin ein Gespräch vor diesem Vortrag mit Herrn Morgenthaler, habe ich darüber gesprochen. Das war für mich tatsächlich einer der Auslöser, diese Bücher zu schreiben. Als ich nämlich stutzig wurde, warum schreiben so viele Menschen, wenn sie überhaupt schon so einen Tunnel erwähnen, Sie können gerne solche Berichte mal nachlesen, warum finden Sie ganz häufig erwähnt, dass dieser Flug durch den Tunnel mit einer hohen Geschwindigkeit passiert? Das ist doch schon merkwürdig. Man könnte ja auch langsam durch den Tunnel gehen. Man könnte mal stehen bleiben, könnte sich mal zurückschauen. Das passiert aber nicht. Diese Menschen beschreiben, wenn sie schon diesen Tunnel erleben, dass sie mit einer hohen Geschwindigkeit dahin durchfliegen. Und der Craig hat sogar tatsächlich das Wort Lichtgeschwindigkeit verwendet. Ich lasse es mal an dem Punkt so stehen. Ich möchte Ihnen hier noch eine kleine Simulation zeigen, ein kleines Video. Und zwar sehen wir jetzt nicht nur vier Bilder, sondern wir gucken mal in die Mitte der Leinwand, da kommt jetzt gleich dieser kleine Lichtpunkt. Dort beginnt die Szene. Wir fliegen über das Blumenfeld hinweg, tauchen in dieses Licht ein, wir werden immer schneller und verschmelzen am Ende mit diesem hellen Licht. Und damit kommen wir zum dritten Teil, dem Übergang ins Licht. Ich hatte ja eingangs schon die Frage gestellt, was würde denn passieren, wenn wir nun wirklich beschleunigen auf diese Lichtgeschwindigkeit? Da muss man erstmal sagen, dass schon viele berühmte Köpfe sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, auch viele Künstler, zum Beispiel Hieronymus Bosch, von dem stammt dieses berühmte Gemälde, der Aufstieg in das himmlische Paradies. Man sieht hier, wie Verstorbene von Engeln abgeholt werden und wie sie dann durch einen Tunnel begleitet werden, am Ende erstrahlt ein helles Licht. Und da möchte ich zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Ich denke, es ist leicht zu erkennen, was wir hier auf der Leinwand sehen. Wir sehen hier unseren blauen Planeten, die Erde, und wir sehen hier die Sonne. Und wir sehen, wie irgendein Teilchen von der Sonne zur Erde fliegt. Was wir außerdem sehen, sind die Farben. Und zwar habe ich jetzt einfach mal hier einen roten Kreis gewählt. Rot, wir erinnern uns, heißt, wir sind die Beobachter. Wir sind zum Beispiel hier in Stuttgart auf der Erde und wir beobachten, wie ein grünes Teilchen sich bewegt. Grün heißt Bewegung, das grüne Teilchen fliegt. Nun haben wir heute ja schon über Relativität gesprochen. Diese Szene könnten wir uns ja mal vorstellen aus der Sicht des grünen Teilchens. Und zwar blende ich das hier unten ein. Aus der Sicht des Teilchens ist das Teilchen in Ruhe. Da müssen sich natürlich die anderen Himmelskörper bewegen. Und wenn Sie mal die Szenen vergleichen, ist es genau identisch. Am Anfang ist das Teilchen auf der Sonnenoberfläche und am Ende der Szene ist das Teilchen auf der Erdoberfläche.
Es gibt physikalisch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Szenen. Die Gesetze sind identisch. Genau das sagt Relativität aus. Beides ist wahr, ja. Und jetzt wollen wir mal dieses Gedankenexperiment uns überlegen. Wir versuchen uns mal, wir denken uns mal in die Situation hinein, dass wir nicht in Stuttgart sind, sondern dass wir hier auf dem Teilchen sitzen. Wir starten auf der Sonne, die Sonne entfernt sich, die Erde kommt auf uns zu und wir beobachten, was passiert. Im Moment bewegen sich, wie Sie hier sehen, die Himmelskörper mit einer konstanten Geschwindigkeit, ja, von links nach rechts, aber die Geschwindigkeit bleibt dieselbe. Und das wollen wir jetzt ändern. Wir wollen eine Beschleunigung annehmen. Wir wollen annehmen, dass, im Moment passiert noch gar nichts, aber wir wollen gleich annehmen, dass diese beiden Himmelskörper, Sonne und Erde, immer schneller werden. Wir sitzen hier auf dem Teilchen, wir sind in Ruhe und die Himmelskörper bewegen sich immer schneller an uns vorbei. Und da passiert physikalisch tatsächlich etwas Seltsames. Wir gucken uns mal an, was passiert. So würde das in einer Simulation aussehen. Zwei Dinge fallen uns auf, und zwar irgendwie erscheinen Sonne und Erde verzerrt. Die werden flach wie eine Scheibe. Das hängt wieder mit dem Lineal zusammen. Ja? Wir könnten, ich gehe nochmal zurück, wir können uns ja hier ein Lineal vorstellen, zum Beispiel von hier nach hier. Wenn sich jetzt die Sonne relativ zu uns bewegt, dann muss dieses Lineal schrumpfen, es muss kleiner werden. Dieses Lineal senkrecht dazu, dass das Licht in der Bewegungsrichtung bleibt gleich. Deshalb schrumpft die Sonne in dieser Richtung. Außerdem war uns gerade aufgefallen, dass der Abstand zwischen Sonne und Erde kleiner wurde. Ja, wir waren ja auf dem Teilchen und wurden regelrecht eingekesselt von Sonne und Erde. Auch das können wir mit dem Lineal erklären. Wir könnten uns ja ein Lineal denken, was von der Erde bis zur Sonne reicht. Ja? Ein sehr, sehr langes Lineal. Auch dieses Lineal wird immer kürzer, je schneller die Bewegung ist. Wer genau hingeschaut hat, hat aber bemerkt, dass ich gerade gestoppt habe, kurz bevor Sonne und Erde zusammengestoßen sind. Und hier unten steht schon, das ist nun tatsächlich der letzte Schritt, den wir jetzt gehen werden. Was würde denn passieren, wenn wir diesen letzten Schritt auch noch gehen könnten, wenn wir praktisch wirklich eine relative Geschwindigkeit zwischen diesen Himmelskörpern bekommen, die gleich der Lichtgeschwindigkeit ist. Wir gucken uns an, was passiert. Hier haben wir wieder die Beschleunigung. Sonne und Erde rücken näher aus der Sicht des roten Teilchens. Und gleich passiert jetzt das Erstaunliche. Irgendwann macht es Knall. Und physikalisch gesehen gibt es Raum und Zeit in dem Sinne nicht mehr, ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Formulierung, es gibt keine Distanzen mehr in Raum und Zeit. Ja, wir haben ja gerade gesehen, Sonne und Erde sind immer näher aneinander gerückt. Für das Licht gibt es tatsächlich keine Distanz zwischen Sonne und Erde. Ich gebe zu, auch ich als Physiker kann mir das schlecht vorstellen, weil ich diese absolute Vorstellung von Raum und Zeit habe. Aber das ist das Gedankenexperiment. Wenn wir mit dem Licht mitfliegen könnten, dann wären wir auf der Sonne und auf der Erde zur gleichen Zeit mehr oder weniger. Wir wären auch überall dazwischen gleichzeitig. Es vergeht gar keine Zeit zwischen Sonne und Erde. Können Sie gerne jeden Physiker, jede Physikerin fragen, geht im Grunde aus diesen Gleichungen der Relativitätstheorie hervor. Es gibt keine zeitlichen Distanzen mehr. Es gibt zum Beispiel kein Davor, kein Danach, kein Nacheinander. Es gibt auch kein Gegenüber mehr. Es gibt keinen Abstand mehr zwischen Sonne und Erde. Im Grunde haben wir so etwas wie die Fülle von Raum und Zeit. Und das ist das Anliegen in meinen Büchern, dass nämlich diese Strukturen Raum und Zeit im Diesseits im Grunde übergehen bei einer Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit in so etwas wie Ewigkeit und Omnipräsenz. Wobei ich nochmal klarstellen möchte, und das ist genau der Unterschied gegenüber meinen Vorträgen, die ich im Winter gehalten habe, ich verstehe unter Ewigkeit heute nicht mehr die Zeitlosigkeit. Also die Zeit fällt nicht weg, aber die zeitlichen Distanzen fallen praktisch weg. Es gibt keinen Abstand mehr. Es gibt nicht mehr den Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ja? Alle Zeit ist gleichzeitig da. Aller Raum ist gleichzeitig da.
was viele Religionen über Gott aussagen, dass er omnipräsent überall wäre, ja, das ist in gewissermaßen die Übertragung auf das Räumliche. Überall im Raum sein, das ist Omnipräsenz. Überall in der Zeit sein, das wäre Ewigkeit. Und jetzt stelle ich diese Frage, die mir ganz wichtig ist. Glauben Sie, dass das Zufälle sind? Ich hatte schon erwähnt, das Tunnelerlebnis, und die Physiker in Tübingen sind nach wie vor der Meinung, dass die Bilder, die sie ja freundlicherweise berechnet haben, dass die nur zufällig so aussehen wie eine Sterbeerfahrung. Also nur zufällig hat man diesen Tunnelblick, ja? Ich möchte gar nichts dagegen sagen. Jeder darf ja seine Meinung zu diesem Thema haben. Es kann ja auch ein Zufall sein. Trotzdem müssen wir uns die Frage gefallen lassen, wenn das ein Zufall ist, ist es ein zweiter Zufall, wenn wir diese Beschleunigung haben, dass die Zeit, dass die zeitlichen Distanzen wegfallen, dass wir in einen Zustand der Ewigkeit kommen? Ist es ein dritter Zufall, was viele NATO-Erfahrene berichten, dass sie sich an mehreren Stellen im Raum gleichzeitig aufhalten? Ist es ein vierter Zufall, und das ist sehr interessant, dass das Materielle eigentlich gar keine Rolle mehr spielt? Man kann nämlich zeigen, dass Materielles, unser Körper zum Beispiel, niemals Lichtgeschwindigkeit haben kann. Wir bräuchten unendlich viel Energie, um Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Deshalb geht es nicht. Aber das Licht, was keine Masse hat, das kann Lichtgeschwindigkeit haben. Man könnte daraus den Schluss ziehen, im Jenseits gibt es nur noch Immaterielles. Also nur noch immaterielle Werte. Alle materiellen Werte, Reichtum, ein Haus, ein Auto oder sonst was, im Jenseits völlig uninteressant. Nur das Immaterielle zählt, könnte man als Schluss ziehen. Für mich, weil es so viele Zufälle sind, glaube ich nicht mehr, dass es ein Zufall ist. Das ist so, wie wenn Sie Lotto spielen, wenn Sie 6 Richtige haben, ist schon ein sehr großer Zufall. Wenn Sie außerdem noch die richtige Zusatzzahl haben, die richtige Superzahl heißt es, glaube ich, noch ein größerer Zufall. Wenn Sie immer mehr Zufälle kombinieren wollen, kann es zwar noch ein Zufall sein, es kann aber vielleicht auch irgendein System dahinter stehen. Und das ist das, was mich im Grunde überzeugt hat. Ich glaube eben tatsächlich, dass, weil wir nur eine Annahme brauchen, Sie brauchen nur die Annahme, die in meinem Axiom steht, Beschleunigung auf Lichtgeschwindigkeit, dann bekommen Sie mehr oder weniger all das gratis dazu. Ja? Sie brauchen nicht, ja, ich möchte das schon betonen, weil es gibt ja viele Theorien über das Jenseits. Aber wenn Sie diese Theorien mal kritisch beleuchten, komme ich zumindest häufig zu dem Punkt, dass ich meine, das sind doch sehr viele Annahmen, die da drin stecken. Und je mehr Annahmen ich habe, umso komplizierter wird das alles. Hier brauchen Sie im Grunde nur diese Annahme. Wir tauchen ein ins Licht. Und das Schöne ist ja, diese Formulierung, das Licht, das finden wir ja auch schon zum Beispiel in der Bibel. Christus hat selber gesagt, ich bin das Licht der Welt. Oder schauen Sie in den Buddhismus. Es gibt im Buddhismus einen Licht-Buddha, eine Amida-Figur, die auch das Licht verkörpert. Und so gibt es in vielen Religionen eine ganz besondere Vorstellung von dem Licht. Und als Physiker kann ich noch dazu sagen, dass auch in der Physik das Licht eine Sonderstellung hat. Das Licht ist nämlich tatsächlich das einzige Medium oder das einzige Objekt, was eine absolute Geschwindigkeit hat. Wenn jemand in Ruhe ist, möchte ich Sie auch hier überraschen, dann ist das nicht absolut. Wenn ich mich hier in Ruhe befinde, für Sie bin ich zwar in Ruhe, aber wenn sich jemand bewegt, dann hat er das Gefühl, dass ich mich bewege. Also Ruhe ist gar nichts Absolutes. Das könnte einem schon etwas erstaunen. Wenn man so denkt an den Tod vielleicht, jemand, der ruht, der sei absolut, das stimmt nicht. Absolut, physikalisch gesehen, ist etwas, was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Denn nur diese Geschwindigkeit gilt für alle Beobachter. Wenn jemand in Ruhe ist, kann ein Beobachter durchaus das Gefühl haben, dass dieses Ruhende eigentlich sich bewegt. Damit kommen wir zum letzten Teil dieser Lesung. Und zwar Seele und Schöpfung habe ich das genannt. Und auch hier starte ich vielleicht mal mit einem etwas ungewöhnlichen Beispiel. Eine Frage wieder ins Publikum. Was ist das, was wir hier sehen? Oh, kommt gleich die erste Antwort. Eine Nuss. Ja. Sind alle der Meinung, dass das eine Nuss ist? Hat jemand eine andere Vorstellung?
Ein Bild. Ja. Eine Ansammlung von Pixel auf dem Bildschirm.
Ich merke schon, ein sehr kritisches Publikum, freut mich sehr. ich möchte ein paar Dinge zu dieser Sache sagen. Erstmal, diese Frage stammt nicht von mir. Günter Jauch hat es vor 3 Jahren in seiner Sendung Wer wird Millionär die Frage gestellt. Die Frage war keine einfache Frage. Ich weiß nicht mehr, es ging um 500.000 oder 100.000 Euro damals. Zeigt schon mal, dass die Frage es in sich hat. Aber das, was nicht alle wissen, dass Günter Jauch einen Fehler gemacht hat damals. Das möchte ich kurz erläutern. Den Fehler habe ich selber gemacht. Ich wurde bei einer Lesung auch hier wieder aufgeklärt, dass ich hier nicht ganz richtig argumentiert habe. Und das möchte ich heute wieder gut machen. Trotzdem, ich selber, und ich denke doch, dass relativ viele auch heute Abend, zumindest bevor ich das hier eingewendet hatte, eigentlich der Annahme sind, dass das doch eigentlich ein Obst sein müsste, die Erdbeere, weil sie süßlich, säuerlich schmeckt, weil sie viel Vitamin C hat und weil man das gerne mit Obst in Verbindung bringt. Aber die anderen, die hier schon gesagt haben, das ist eine Lust, die sind der Antwort etwas näher. Also Obst ist definitiv nicht richtig. Günter Jauch hat die Antwort Nuss als richtig deklariert und mir hat eine Botanikerin auf einer Lesung aber erklärt, vielleicht haben wir heute Botaniker dabei, dass auch die Antwort Nuss nicht ganz korrekt ist. Eigentlich ist die Erdbeere eine Sammelfrucht mit Nüsschen. Und die Nüsschen, das sind diese kleinen gelben Kühnchen. Ja? So, warum habe ich jetzt das gestellt? Wie haben wir euch diese Frage gestellt, was ist die Erdbeere? Es geht jetzt tatsächlich darum, warum leben wir in Raum und Zeit? Ein Thema, was ich in dem Buch auch sehr ausführlich am Ende bespreche. Nun, überlegen wir doch einfach mal. Vor 2-3 Minuten haben viele von uns, glaube ich, das noch nicht so gewusst mit der Nuss oder mit der Sammelfrucht mit Nüsschen. Ich glaube, ich habe es heute richtig dargestellt. Viele hatten vielleicht doch das Gefühl, das könnte ein Obst sein. Das heißt, sie haben diese 2 oder 3 Minuten Zeit benötigt, um zu lernen, ja, um Erfahrungen zu machen. Sagen Sie, ist ja klar. Ist ja auch richtig. Ich meine, wir lernen, jeden Tag vergeht Zeit und wir lernen dazu. Wir lernen eigentlich unser ganzes Leben. Jemand, der noch in die Schule geht, merkt das jeden Vormittag. Wir brauchen die Zeit, um neues Wissen zu erwerben, um Erfahrungen zu machen, um zu lernen. Nur haben wir es uns vielleicht nicht so bewusst gemacht, gerade mit dieser Erdbeere. Es müssen wirklich Minuten oder es müssen Stunden vergehen, damit wir lernen. Vielleicht leben wir in dieser Welt, damit wir lernen können. Vielleicht ist das einfach der Grund. Und für diejenigen, die das schon gewusst haben, mit der Nuss habe ich eine kleine Überraschung. Und die gilt jetzt auch, weil wir ja jetzt im Mai sind. Es gibt frische Erdbeeren überall. Es gibt auch wieder Erdbeerkuchen. Und ab heute wissen Sie, dass der Erdbeerkuchen kein Obstkuchen ist. Eigentlich ist der Erdbeerkuchen ein Nuss. Ich denke mal, dass Sie das auch Ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Also vielleicht, stell das einfach mal in den Raum, vielleicht haben wir Zeit zur Verfügung, um zu lernen. Jetzt haben wir heute über Zeit und über Raum gesprochen. Wofür könnten wir denn den Raum haben? Und da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht und bin vor ungefähr einem Jahr fündig geworden. Ich glaube heute tatsächlich, dass der Raum etwas mit dem anderen Begriff zu tun hat, was uns Nahtoderfahrene lehren. Ich hatte vorhin mal über immaterielle Werte gesprochen. Das Lernen, was daraus entsteht, ist ja das Wissen oder die Erfahrung. Das ist etwas Immaterielles. Und wenn wir diesen Menschen glauben, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, dann ist tatsächlich das, was wir gelernt haben, was wir an Wissen, Erfahrung gemacht haben, etwas, was den Tod überdauert. Das nehmen wir mit. Wir können nicht viel mitnehmen, wenn wir sterben. Aber wir können mitnehmen, was wir gelernt haben. Und deswegen sagen diese Menschen, dass das Lernen so wichtig ist. Aber sie sagen auch noch, dass etwas anderes wichtig ist, nämlich andere Menschen lieben zu lernen. Warum könnte das was mit Raum zu tun haben? Nun, was ist denn Raum? Oder was brauchen wir für Raum? Was brauchen wir, um die Liebe zu erfahren? Ein Beispiel, jemand hier gibt Liebe, jemand dort empfängt Liebe. Um zu begreifen, was das ist, Liebe, brauchen wir offensichtlich jemand hier, der die Liebe gibt, und dort jemand, der die Liebe empfängt. Ja, sonst können wir das nicht verstehen. Wir brauchen also immer ein Hier und ein Dort. Anders wissen wir nicht, was Liebe bedeutet. Das heißt, wir brauchen Raum. Denn Hier und Dort sind genau die minimalen Begriffe, um einen Raum aufzuspannen. Es könnte also auch sein, auch hier wieder in Anführungszeichen, es könnte sein, dass wir tatsächlich Raum brauchen, um die Bedeutung von Liebe zu erfahren. Und damit komme ich zu der wichtigsten Erkenntnis von der Lucy, die ich auch heute Abend hier deswegen besonders betonen möchte. Warum leben wir in einer Welt von Raum und Zeit? Nun, ich behaupte einfach mal, wir müssen ein irdisches Leben in Raum und Zeit verbringen, um überhaupt erst in der Lage zu sein, die Bedeutung von Liebe zu erfahren und Wissen zu erwerben. Und genau genommen haben wir verschiedene Wissenschaften heute Abend bemüht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und diese drei Säulen sind hier auf dieser Folie dargestellt. Wir haben ja am Anfang sehr viel über Naturwissenschaft gesprochen, über Physik, über Raum und Zeit. Was ist das eigentlich? Wir haben über Nahtoderfahrungen gesprochen, über das, was Menschen schildern. Und ich würde diese Menschen keinesfalls für verrückt erklären, sondern ganz im Gegenteil, werde ich gleich noch erläutern, warum ich meine, dass wir sehr viel von diesen Menschen lernen können. Und der Begriff Seele, Jenseits hat natürlich oder Ewigkeit etwas mit Religion zu tun. Ich denke, dass auch das eine ganz wichtige Säule in unserem Weltbild sein sollte. Und jetzt komme ich zu diesen Begriffen. Die Liebe hat ja einen ganz hohen Stellenwert in vielen Religionen. Insbesondere im Christentum spielt die Liebe eine ganz wichtige Rolle, wogegen das Wissen eher den Naturwissenschaften vorbehalten ist. Und jetzt kommen wir nochmal auf die Nahtoderfahrenen. Das sind ja genau die Menschen, die sagen, dass beides wichtig ist. Ich habe mit vielen solchen Menschen gesprochen und bin jedes Mal überrascht, mit welcher Gewissheit diese Menschen sagen, was im Leben zählt, ist Liebe und Wissen. Und diese Menschen kommen oft sehr ungern zurück, aber wenn sie wieder ins Leben zurückgekommen sind, stellen sie oft ihr ganzes Leben um. Sie leben sozialer, sie leben in Liebe mit anderen Menschen und sie versuchen, Erfahrungen über die Welt zu machen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass diese Nahtodberichte vermitteln können zwischen diesen Welten, zwischen Religion und Naturwissenschaft. Das können wir von denen lernen. Und wir können noch einen Punkt von ihnen lernen. Wir alle wissen, dass auch die Religionen ziemlich stark zerstritten sind. Die großen Weltreligionen können nicht viel miteinander anfangen. Fragen Sie mal einen Nahtoderfahrenen. Und lassen Sie mal verschiedene Nahtoderfahrene miteinander ins Gespräch kommen. Da stellen Sie schnell fest, dass es völlig egal ist, ob das ein Christ ist oder ein Moslem oder ein Buddhist oder ob das vielleicht sogar ein ungläubiger Mensch ist. Die Menschen verstehen sich gegenseitig. Die hatten zwar alle ihre eigene Nahtoderfahrung und der eine hat in dem Licht vielleicht Christus gesehen, der andere Buddha oder sonst jemand, aber sie verstehen einander, sie tolerieren einander und auch das, glaube ich, können wir von diesen Menschen lernen. So, dann bin ich kurz vor Schluss und möchte heute Ihnen die neuesten Gedanken vermitteln, die ich mir im Laufe der letzten Wochen und Tage, das sind teilweise wirklich ganz neue Gedanken, gemacht habe, die vielleicht auch ein Punkt für unsere Diskussion heute Abend sein könnten. Gedanken, die zum Nachdenken anregen sollen. Es hängt tatsächlich mit diesen Begriffen Raum und Zeit zusammen und mit dem, was wir uns darunter vorzustellen haben. Und da gibt es ein paar ganz merkwürdige Dinge, die ich kurz erläutern möchte. Ich persönlich gehe davon aus, dass im Jenseits die Fülle von Raum und Zeit besteht. Also das, was wir Ewigkeit und Omnipräsenz im Grunde nennen. Aber, wenn Sie sich das mal vorstellen, dass Sie alle Zeit und allen Raum zur Verfügung haben, dann spielt Raum und Zeit eigentlich keine große Rolle mehr. Das wäre so, wenn Sie alles Geld der Welt hätten, dann spielt das Geld für Sie eigentlich keine Rolle mehr. Es gibt für Sie, wenn Sie überall im Raum sind, gibt es gar kein Gegenüber mehr, wo Sie nicht wären. Ja? Wenn Sie überall im Raum sind, sind Sie halt überall, dann haben Sie kein Gegenüber mehr. Und wenn Sie überall in der Zeit wären, dann haben Sie auch kein Nacheinander mehr. Es kann also nicht etwas geschehen, was noch nicht geschehen wäre, weil Sie ja überall in der Zeit stecken. Und das hat ganz wichtige Konsequenzen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, in einem solchen Jenseits können Sie niemandem gegenübertreten. Und das ist doch schon etwas, was, also da fange ich einfach mal bei mir an, wie ich mir lange das vorgestellt habe. Meine Eltern sind leider beide im letzten Jahr verstorben. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich meinen Eltern vielleicht nochmal gegenübertreten kann im Jenseits. Wenn ich das aber ernst nehme, ich kein Gegenüber habe, weil ich überall im Raum bin, gibt es kein Gegenüber mehr. Es gibt genau genommen auch kein Gegenüber mit Gott. Die Frage ist, ob das schlimm ist. Ich glaube nicht. Ich werde auch gleich erklären, warum. Aber das ist einfach nur mal die logische Schlussfolgerung daraus. Ein anderer Gedanke, der vielen merkwürdig erscheint. Viele haben doch so die Vorstellung, wenn wir sterben, dann treffen wir alle nacheinander im Jenseits ein. Also ich gehe mal davon aus, dass doch einige dabei sind, die glauben, dass es irgendwie nach dem Tode weitergeht. Die haben vielleicht die Vorstellung, ihre Großeltern sind irgendwann mal gestorben, ihre Eltern sind irgendwann gestorben, irgendwann sterben wir, irgendwann sterben unsere Kinder und wir kommen alle nacheinander im Jenseits an. Ich stimme Ihnen zu, wenn Sie sagen, wir sterben alle nacheinander, weil aus unserer Welt gibt es ja die Zeit. Aber wenn ich das hier oben ernst nehme, kann es nicht sein, dass wir alle nacheinander im Jenseits ankommen, weil es kein Nacheinander im Jenseits gibt. Die einzig mögliche Konsequenz, wir sind alle schon immer im Jenseits. Und dass uns dieser Gedanke so schwer fällt, hängt damit zusammen, dass wir uns das Jenseits vorstellen als eine Welt nach dem Diesseits. Ja, wir haben die Vorstellung, jetzt ist das Diesseits und nach dem Tod ist das Jenseits. Aber das wäre ja einfach nur eine zeitliche zweite Welt. Dann würde das immer so weitergehen, dann wäre das in der Zeit. Das Jenseits ist ja auch nicht außerhalb vom Universum, sich vorzustellen. Ja? Genauso wenig ist es nach dem Diesseits. Es könnte theoretisch sein, dass unsere Seelen alle immer schon im Jenseits sind und trotzdem wir hier im Diesseits jetzt das Gefühl haben, Raum und Zeit zu kennen. Nur aus verschiedenen Sichtweisen. Wir haben ja heute gelernt, was Relativität bedeutet, dass man aus verschiedenen Blickwinkeln Dinge betrachten kann. Jetzt komme ich aber auf den Punkt, warum ist das alles nicht so schlimm? Ich weiß, dass ich damit viele Leute auch zunächst mal, ich möchte nicht sagen verletze, aber zumindest doch Gedanken, die man so von der Kirche vielleicht auch vermittelt bekommen hat, in Frage stelle. Ich persönlich glaube, dass wir Raum und Zeit geschenkt bekommen haben und dass wir dadurch erst Individuen sind. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Jeder von uns hat seine Persönlichkeit. Sie sitzen alle jetzt auf einem Stuhl hier, bis auf die paar Personen, die stehen, und sie haben alle eine räumliche Distanz zu ihrem Nachbarn. Wenn Sie keine Distanz mehr hätten, würden Sie ja mit Ihrem Nachbarn verschmelzen. Es gäbe keine Persönlichkeit mehr in einer Welt, wo Sie keine Distanz mehr haben. Distanzlosigkeit bedeutet auch, dass wir unsere Persönlichkeit aufgeben. Und da muss man jetzt wirklich sagen, die Distanz, die mag zwar gut sein, ja, für unsere Persönlichkeit, aber wenn man das hinterfragt, Distanz, also Raum und Zeit, bewirkt ja auch Trennung. Zum Beispiel Raum trennt dich von mir. Oder Zeit trennt zum Beispiel unsere Verstorbenen von uns Lebenden. Also Raum und Zeit hat auch etwas Negatives, in Anführungszeichen. In meinen Augen gibt es etwas viel Schöneres als Raum und Zeit. Nämlich eins zu sein. Wenn ich zum Beispiel wieder eins werden darf mit meinem Leben. Nicht ihnen gegenübertreten, sondern eins mit werden. Eins mit allen, eins mit Gott. So stelle ich mir im Grunde das Jenseits vor. Und das hat aber, wenn ich darauf hinweise, es hat schon eine ganz, ganz wichtige Konsequenz. Wir müssen einen hohen, wenn das wirklich so kommt, ich sage ja, das sind alles nur Gedanken. Bitte nicht der Meinung sein, das ist so. Es sind Gedanken, die in meinen Augen aber schlüssig sind. Also ich habe bis heute kein Argument zu hören bekommen, vielleicht passiert das heute Abend, kein Argument zu hören bekommen, was das Ganze über den Haufen werfen würde. Wenn das so wäre, würde ich auch sofort sagen, ich widerrufe all das, was ich hier geschrieben habe. Wenn das tatsächlich so ist, müssten wir wirklich einen sehr hohen Preis zahlen. Wir müssten nämlich von dem Ich loslassen. Ja? Von dem Persönlichen. Von dem, unter anderem auch von dem Materiellen. Es läuft wieder auf die gleiche Schiene hinaus. Das Materielle ist nicht wichtig. Es geht eher um so Dinge wie Wissen, wie Liebe, Verbundenheit, Einssein. Das ist das, worauf es ankommt. Und einen kleinen Hinweis möchte ich noch geben, dass es ja nicht nur positive Nahtoderfahrungen gibt. Es gibt inzwischen einige Studien dazu. Man kann ganz grob sagen, dass jede 10. Nahtoderfahrung, also 10% aller Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, eine negative Erfahrung haben. Und zwar beschreiben die wirklich manchmal, dass sie durch die Hölle gegangen seien. Findet man wortwörtlich diese Begriffe. Und vor allem auch, dass diese Menschen keinem anderen das wünschen, dass ihnen das widerfährt.
kann man spekulieren. Warum müssen manche Menschen eine solche Erfahrung machen? Warum bleibt sie anderen erspart? Es ist nicht ganz so einfach, wie man vielleicht vermutet, dass man meint, jemand hat was Schlimmes angestellt in der Welt und muss dafür büßen oder wird bestraft. Viele Sterbeforscher glauben das nicht. Sie glauben aber auch nicht, was man jetzt den Schluss draus ziehen dürfte oder könnte, dass man dann ja alles tun könne in dieser Welt. Das ist sicherlich genauso falsch. Denn die Lebensrückschau ist schon ein ganz wichtiges Element. Und wenn jemand in seinem Leben etwas getan hat, vielleicht jemanden verletzt hat, im schlimmsten Fall vielleicht jemanden umgebracht hat, ein Verbrechen begangen hat, dann wird er das in seiner Lebensrückschau zu spüren bekommen. Und zwar nicht aus seiner Perspektive, sondern, oder auch nicht nur aus seiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive dieser anderen Person. Und die hilft ihm dabei zu lernen, zu verstehen, dass das nicht richtig war. Und diese Menschen sind der Meinung, wir kommen in das Licht, wenn wir bereit sind zu lernen, wenn wir bereit sind zu verstehen, wenn wir verstanden haben, dann ist der Weg frei in dieses Licht. Man könnte also sagen, wer nicht loslassen kann, vielleicht weil er ja nicht möchte, dass solche Verbrechen bekannt werden. Denn es ist ja ganz klar, wenn ich mein Ich aufgeben muss, wenn ich eins werde mit allem, dann wissen auch alle alles von mir. Wenn ich ein Verbrechen begangen habe, wissen das alle. Und wenn ich nicht will, dass das alle wissen, dann könnte es sein, dass ich eine negative Erfahrung mache. Es könnte vielleicht sogar sein, dass jemand, der eine solche Erfahrung macht und der es eben nicht möchte, dass dessen Seele für immer verschwindet. Das ist aber jetzt eine reine Spekulation leider. Vielleicht kommen auch alle in dieses Licht, weil sie alle irgendwann erkennen, dass das Licht die Liebe an sich bedeutet. Ich komme nachher zu Ihrer Frage, möchte vielleicht gerade den Vortrag an der Stelle beenden. Jeder Abschied fällt schwer, auch heute Abend. Ich bin mir dennoch sicher, dass wir, vielleicht unsere Seelen, sich eines Tages wieder begegnen werden. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute bereits ein Stück auf deinem Lebensweg dich begleiten durfte. Und ich wünsche mir, dass diese riesigen, gelb leuchtenden Sonnenblumen auch deinen weiteren Wegesrand schmücken werden. Zum Schluss ein kleines Gedicht. Sollst Wissen erwerben im Leben und Liebe an alle vergeben. Dein Leben spielt mit, ihn zu loben, die Liebe, das Licht ganz hoch oben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Länger gesprochen, als ich wollte. Das war lag an den neuen Gedanken. Aber ich denke mal, 5 Minuten Pause.
Wir machen 5 Minuten Luftpause, ob wer gehen möchte oder muss. Und danach treffen wir uns zum Austausch.